ARD.
Also ich finde es eigentlich so eine geile jugendliche Unverschämtheit, so zu tun wie, hey, ich weiß, die haben jetzt alle auf mich gewartet. Halt nicht. Also keiner wartet auf dich, aber ich bin da irgendwie davon ausgegangen, dass mir das zusteht und dass ich das kann.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Rosalie Thomas, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Ich freue mich riesig, aber hier ist keine Couch. Ich weiß nicht.
Die Couch steht draußen, okay. Weil das Studio zu klein geworden ist.
Okay, ich wollte nur, zu groß. Dass die Hörenden das mal wissen, dass wir hier alles faken.
Wir faken gar nichts, außer dass, also ist hier alles blau oder nicht hier drin?
Ja, okay.
Ja. Rosalie, wie schön, dass du da bist.
Ich freue mich riesig.
Wir haben uns das letzte Mal gesehen vor 8 Jahren in Berlin.
Mhm.
Ich bin seitdem traumatisiert.
Ja.
Weil es, glaube ich, eines der lustigsten Gespräche war, das ich jemals geführt habe.
Oh.
Und ich wusste bis dato nicht, dass es Menschen gibt, die so lustig sind wie du.
Das ist aber schön.
Ja, das ist ein schönes Kompliment, finde ich auch. Ist mir gerade eingefallen.
Aber es freut mich, das zu hören, ja. Ich bin manchmal sehr gut aufgelegt, tatsächlich.
Ja, du hast mir vorhin in unserem Vorgespräch gesagt, dass du eigentlich immer so bist. Oder fast immer.
Ja.
Und dass das manchmal auch ein Problem am Set ist, beim Drehen.
Nee, also ich glaube, ein Problem ist es nicht, weil ich schon darauf achte, dass ich niemanden überrolle so. Ich habe, oh Gott, jetzt wenn die zuhören, denken die, ja genau, die geht mir immer so auf die Nerven. Aber ich bin tendenziell keine Schauspielerin, die so den ganzen Drehtag in so eine ganz tiefe Abtauchung geht. Und
du musst nicht in irgendeine Zone kommen?
Mir hilft es nicht. Mir hilft es tatsächlich, gerade wenn ein Stoff sehr schwer ist, eher zwischendrin auszusteigen, total zu blödeln, gerne auch die Szene ins Lächerliche zu ziehen.
Geht aber nicht mit jedem Kollegen oder mit jeder Kollegin,
nee,
oder?
Nee, es gibt auch Leute, die sich konzentrieren wollen und die das ernst nehmen und die eben so in so eine Zone abtauchen und dann reiße ich mich auch zusammen. Es gibt aber auch Leute, die in der Regie ein ganz ruhiges Set wollen, zum Beispiel Matti Geschonek.
Toller Regisseur.
Mit dem ich echt das Glück hatte, schon 3 Filme zu machen. Und das liebe ich dann auch, weil da sind alle ganz, ganz ruhig.
Du bist ja so vielschichtig, Rosalie.
Ja, klar, das ist mir wichtig, dass das heute rüberkommt. Ich bin aber eigentlich ein ganz stiller Typ, so geheimnisvoll eher.
Mhm. Ja, auch das wollen wir ergründen. Ich würde gerne mit dir aus gegebenem Anlass über Humor sprechen.
Mhm.
Was ist ein Humor für dich?
Überlebensstrategie. Ja, mehr würde ich dazu gar nicht sagen wollen. Also in meinem Leben, man kann ja nur für sich selber sprechen, ist
natürlich
Humor der Schlüssel, dass man das überhaupt alles aushält. Also wie soll das denn gehen, dass man so ein Leben bewältigt, ohne dass man auch mal darüber lacht, wie schrecklich.
Speziell über sich selbst.
Das hilft schon, weil also na, es gibt ja auch Leute, die sind per se immer so ein bisschen cool. Das war ich meiner Meinung nach nie. Und ich war immer ein Mensch, ich hatte auch immer sehr viel Spaß, wenn ich alleine unterwegs war, weil mir einfach auch ständig irgendwas passiert ist, was eigentlich mega peinlich wäre oder unangenehm. Und dadurch, dass ich mich selber, glaube ich, nicht so ernst nehme, habe ich dann eher eine gute Zeit, weil ich es halt krass lustig finde, dass mir das passiert.
Und fällt dir spontan ein Beispiel ein?
Ich überlege gerade, bei mir ist gerade heute sowas passiert beim Bartputzen, weil ich habe so einen neuen Hyper-Staubsauger, der total kompliziert ist, weil ich selber so eine Hausstauballergie habe, der funktioniert mit Wasser.
Also wie heißen die, Dyson?
Nee, ist kein Dyson, ich bin gar kein Dyson-Fan, auch wenn wir natürlich wahrscheinlich gar nicht drüber sprechen dürfen. Das finde ich ein sehr überschätztes Produkt. Das ist so ein...
Hätten wir das auch mal geklärt?
Das ist... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Firma
heißt. Bosch funktioniert mit Wasser.
Mit Wasser und das kannst du dann so, dass du quasi Wasser auf den Boden spritzt und einsaugst. Ein total geiles Gerät, aber du hast natürlich, keine Ahnung, 30 Minuten Aufbau, bis du diese Kabel ineinander gesteckt hast und die Düse und auch Abbau. Und ich bin immer so ein bisschen schludrig und beim Abbau dieser verschiedenen saudreckigen, widerlichen Gefäße, die da der Filter und das ganze Zeug, wo ja auch der ganze Schmodder drin hängt, ist mir einfach alles so krass entgegengekommen, runtergefallen über den frisch geputzten Boden und über meine ganze Klamotte.
Dafür siehst du immer gut aus.
Ja, ich hatte zum Glück noch kurz Zeit, mich dann nochmal umzuziehen. Und das sind, finde ich, Momente im Leben, da kannst du dich doch eigentlich immer ganz kurz entscheiden, wenn's, wenn du Glück hast. Entweder du wirst halt wütend oder traurig oder du nimmst es persönlich und denkst, dass mir sowas immer passiert. Jetzt muss ich alles noch, ich musste einfach alles nochmal wischen.
Aber du kannst das natürlich auch zweit verwenden. Du bist ja auch Autorin.
Genau.
Solche Situationen in irgendeiner Form dann aufzuschreiben, ist ja nicht nur therapeutisch, sondern in deinem Beruf sogar essentiell.
Ja, also ich finde tatsächlich, also das ist, glaube ich, generell sehr schön an meinem Leben mit dieser Schauspielerei, weil ich immer schon das Gefühl hatte, egal was mir jetzt passiert, ich kann das verwenden. Also deswegen freue ich mich jetzt nicht, wenn mir total furchtbare Dinge passieren, dass ich denke, oh ja, super, das schreibe ich mir direkt auf, so tief. Sondern, dass ich einfach meine, es hilft tatsächlich, dass ich umarmen kann, was mir widerfährt, egal was es ist. Weil ich immer denke, es macht mein Leben reicher. Auch wenn ich Leuten begegne, die mich nicht gut behandeln oder die jetzt nicht besonders angenehm sind, frage ich mich, warum sind die so? Warum macht die das?
Du bist eine weise Frau.
Das hast jetzt du gesagt.
Ja.
Wenn du denkst, dass du das beurteilen kannst.
Ich versuche, mir da einiges abzuschauen von dir in dieser kurzen Zeit, die wir miteinander hier haben.
Ja, ich möchte auch was hinterlassen. Ja. Ich finde, ja, du sollst auch was davon haben.
Ja. Ja, das ist mein Ziel.
Nee, aber es ist tatsächlich, der Beruf ist in der Hinsicht so ein großes Geschenk, weil du einfach immer weißt, jede Erfahrung ist irgendwie vielleicht irgendwann sinnvoll und umsetzbar oder macht dich halt reicher. Also ich glaube, generell als Gesellschaft sollten wir das vielleicht wieder mehr wertschätzen, dass Erfahrungsreichtum auch ein Kapital ist.
Wie sind wir da jetzt hingekommen?
Keine
wir wollten
Ahnung.
Ja eigentlich,
bin voll vom Weg abgekommen.
Ich wollte über Humor sprechen. Ich habe ein paar Zitate
und ich über meinen
für dich.
Staubsauger.
Und du über deinen Staubsauger. Mhm. So unterschiedlich sind die Herangehensweisen. Ich habe ein paar Zitate zum Thema Humor und du sagst mir, welches dir am besten gefällt, okay? Mhm. Von Ringelnatz, das kennst du wahrscheinlich, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt.
Mhm.
Okay.
Ja.
Hermann Hesse, Humor fängt damit an, dass man die eigene Person nicht mehr ernst nimmt.
Mhm.
Donna Leon, die meisten Ehemänner sind der Beweis dafür, dass Frauen Humor haben.
Warte mal ganz kurz, da muss ich kurz reingehen. Sag nochmal, die meisten Ehemänner
sind der Beweis dafür, dass Frauen Humor haben.
Nee, das gefällt mir nicht.
Fällt dir auch nicht?
Nee.
Und dann das Letzte. Jeder Mensch ist ein Clown, aber nur wenige haben den Mut, es zu zeigen. Charlie Rivel, großer Clown.
Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich das Erste nehmen,
ja?
Weil das in sich schon wieder witzig ist, weil manchmal ist hier ja der Kragen schon geplatzt. Also das finde ich in sich schon witzig formuliert. Das mit Frau und Mann, das ist mir immer irgendwie zu doof.
Mhm. Mit dem Mut, wie findest du das? Dass jeder Mensch ein Clown ist, aber nur die wenigsten den Mut haben, es zu zeigen?
Das stimmt, glaube ich, aber ich finde, das hat, also zumindest in meinem Ohr, hat es so ein Herabblicken auf die Menschen, die das, also ich weiß nicht.
Aber bist du mutig?
Ja.
Punkt.
Also ich bin, also mutig finde ich, da muss man aufpassen, weil mutig sind jetzt eher so Menschen, die irgendwo wirklich wichtige Dinge machen und was weiß ich, nach Moria fahren.
Aber wenn es darum geht, so, Risiken einzugehen, Herausforderungen
sich zu stellen.
Ich
bin relativ angstbefreit. Das habe ich irgendwie nicht. Finde ich irgendwie, das braucht man nicht.
Dieses Komischsein, sich selbst nicht zu ernst nehmen, das ist dir ja offensichtlich gegeben. Und ich habe selten, wirklich ganz selten, bei einer deutschen Krimikomödie so gelacht wie jetzt bei Mordnacht mit dir und Maxi Brückner.
Das freut mich riesig.
Ich durfte es schon gucken. Mhm. Läuft am 1. Mai 2015 im 1. und natürlich vorher schon in der Mediathek, nehme ich an.
Mhm.
Stimmt das? Weil ihr da so wirklich genial zusammenspielt, dass der Maxi diese Rolle erst 2 Tage vorher angenommen hat, eingesprungen ist sozusagen?
Der ist eingesprungen für einen Kollegen, der ausgefallen ist und ich fand es wahnsinnig mutig tatsächlich. Du hast natürlich den ganz kleinen Startvorteil, dass keiner von dir was erwartet, weil einfach alle nur froh sind, dass du überhaupt kommst. So.
Naja, also von Maxi Brückner wird immer viel erwartet.
Genau.
Und das interessiert den Zuschauer im Zweifelsfall nicht, ob der jetzt sich vorbereiten konnte oder
total
nicht.
Total enttäuscht. Aber es ist wirklich, also ich fand es wahnsinnig schön, dass auch er gekommen ist. Das fand ich eine sehr schöne Idee auch. Und der hat da, ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Ich glaube, dass der Maxi auch das Glück hat, dass er jetzt rein zum Textlernen nicht so viel Zeit braucht. Und dass er halt ein wahnsinnig versierter Spieler ist.
Und zwischen euch beiden stimmt einfach die Chemie.
Ja, das war sehr schön.
Das merkt man total. Es geht darum, der Maxi spielt Gabriel. Das ist ein junger Mann, der mit seiner Familie in sein Heimatdorf zurückkommt und da sozusagen Frieden auch mit seiner Vergangenheit schließen will. Er will da wieder sich integrieren mit seiner Familie. Und dann hat er einen Filmriss bei einem Abend, bei dem er sich eigentlich Freunde machen will.
Mhm.
Ein Immobilienhai wird dann umgebracht. Vermutlich in dieser Nacht, will ich zu viel verraten. Und du spielst die Kommissarin Leonie Winter, die ermittelt und der Maxi gerät dann eben, also der Gabriel gerät unter Verdacht.
Ja.
Und dann nimmt das verrückte Spiel seinen Lauf.
Ja.
Kann man das so?
Ja, Also ich würde
formulieren.
Ja, also
ich habe mich bemüht.
Ja, das steht dann im Zeugnis. Er hat sich stets bemüht.
Stand bei mir oft, ja.
Thorsten war stets bemüht. Ich würde so beschreiben, dass es eigentlich um die Frage geht. Also was ich wahnsinnig lustig fand an dem Drehbuch, dass so ein durchschnittlicher Typ, der jetzt nicht so ein krasser Dude ist, quasi verdächtigt wird, einen wirklich grausamen und auch körperlich aufwendigen Mord begangen zu haben. Und dass der quasi vor dieser Frage steht, wäre ich dazu in der Lage? Und irgendwann zu so einem Punkt kommt, wo er denkt, na, vielleicht wäre ich dazu in der Lage. Vielleicht bin ich voll der, also das ist, finde ich, eine ganz spannende Frage, ne, generell.
Und dann spielst halt du eine Kommissarin, die ja nun auch nicht 0815 ist, sondern, also beziehungsweise im Gegensatz zu ihm nicht 0815 ist, sondern ziemlich durchgeknallt.
Ja,
das mit einem sehr speziellen Humor.
Ja.
Die ihr Herz auf der Zunge trägt, die ihn ganz schön blöd anredet von Anfang an.
Ja, das war sehr schön. Das war ja im Drehbuch schon so angelegt. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, sorry, in dem Fall ist es wirklich alternativlos. Muss leider ich spielen, weil ich es so eine sehr, sehr schöne Idee fand, dass die deutsche TV-Kommissarin mal sehr unkonventionell ist und sich, glaube ich, an gar keine polizeilichen Regeln hält. Die macht nur, was sie will. Ich habe dann am Set immer den Scherz gemacht, dass sie vielleicht schon längst keine Dienstmarke mehr hat und nur noch so auf eigene Faust ermittelt, weil es ihr halt Spaß macht. Und die so eine ganz große Freude daran hat, ihren Verdächtigen zappeln zu lassen und sich da so ganz schön rantastet und immer nach Indizien sucht. Und ich habe das geliebt, weil das war so schön geschrieben. Es gibt so eine Szene
da. Aber ist das alles geschrieben, diese Dialoge, die sich da zwischen euch ja entspinnen? Nichts improvisiert? Weil ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass da zum Teil auch improvisiert wurde.
Ja, natürlich wird improvisiert. Oder beziehungsweise mit Maxi ging das gut. Wir beide haben da gut zusammengepasst. Aber die Texte fand ich jetzt schon relativ deluxe. Also an denen, finde ich, musste man nicht jetzt groß was machen. Es geht dann, glaube ich, eher darum, dass man, wie es gestaged ist, wie wir das bauen quasi als Szene, dass man sich da nochmal auch Sachen entwickelt, auch so
das Timing kleine Running ist großartig. Gags.
Timing, genau. Und
die Blicke, die er austauscht. Das ist so klasse, weil er so eine Mischung ist aus wie eine Maus, die so ein bisschen vor der Katze Angst hat. Mhm. Ja? Und dann gleichzeitig auch so was Störrisches hat, so was Verbocktes. Es gibt so eine Szene, da versucht er das erste Mal so ein bisschen was zu erklären. Dann sagt er, ich bin noch völlig harmlos. Und du guckst ihn an und sagst, niemand ist harmlos.
Mhm. Ja, aber das war so geschrieben. Das war wirklich ein tolles Drehbuch, weil ich habe beim Zuhause leise für mich lesen laut gelacht. Das finde ich ein sehr gutes Zeichen und ich hatte das Gefühl, das können wir fast nicht verbocken. Und dass wir so eine gute Grundkonstruktion haben, dass die Figur selber Humor hat, das machen wir, finde ich, in Deutschland wenig.
Mhm. Also das ist vor allem nicht in Verbindung mit Spannung und es ist wirklich spannend. Genau. Du weißt ganz lange nicht, was tatsächlich passiert ist.
Ja, keine Ahnung, ich weiß es ja.
Du weißt es?
Ja, na klar, ich weiß es. Ich möchte lösen. Aber ich habe das wahnsinnig genossen, diese Dynamik, die da in den Szenen schon drin steckt. Ne? Das ist eine, ich sag mal, das habe ich jetzt so auch in einem deutschen TV-Krimi noch nicht gesehen, dass diese ganze Polizeiarbeit so eine Genusskomponente hat. Was Sinnliches geradezu.
Es lässt hoffen für mehr. Maxi Brückner und Rosalie Thomas, das neue Traumpaar des deutschen Krimis.
Die zwei Münchners in Hamburg. Ne?
Ja.
Ja.
Aber
ja, also ich bin ja da, ne?
Und Maxi auch, oder? Aber der dreht ja so viel.
Ja, der macht ja alles.
Auch. Nee, klar. Ja. Aber hättest du Lust drauf, oder?
Ich bin da immer sehr zurückhaltend, weil es muss immer alles einfach gut sein. Also immer nur, ja, wir machen jetzt hier noch ein Sequel und noch Teil 15 und alles Mögliche. Das weiß ich nicht. Das müssen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, es geht immer darum, kann man die Qualität halten?
Und dann strengt euch an.
Ja, gut, das könnte man machen, das stimmt. Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
Oder du schreibst das nächste Drehbuch selbst.
Ja, das ist ja das Problem, die Leute müssen ja schreiben.
Ja.
Ja. Die müssten aber besser bezahlt werden, die AutorInnen.
Ist das immer noch so, dass bei uns für so eine Krimikomödie, ich weiß nicht, ein, zwei Leute schreiben und in Amerika, in den USA 10?
Ist das weiß ich nicht, so? Wie die das machen, aber in diesem Fall hat jetzt ein hervorragender Autor gereicht, Janosz Kosak heißt
tatsächlich
der.
Wirklich einer hat es geschrieben.
Und dann reden ja noch alle mit, also du hast ja lauter so Fernsehredakteure, qualifizierte RedakteurInnen, die da ihre sehr fundierte, qualifizierte, konstruktive,
da gibt es ganz tolle Leute drunter.
Absolut, absolut, sag ich doch. Alles nur lobende Worte. Da ich jetzt ja selber schreibe seit ein paar Jahren und mehr in diesen Prozess eingebunden bin, was das eigentlich heißt, dass sie dir dann alle da in deinem Geschriebenen rumkritisieren, habe ich noch mal mehr Respekt vor allen, die schreiben, bekommen, weil ich sag mal so, ich muss jetzt nicht davon leben, weil ich habe ja schon einen Beruf, der mich gut nährt. Wenn ich jetzt nur davon leben müsste, müsste ich eigentlich immer 5, 6 Bücher gleichzeitig schreiben, damit du dann überhaupt ein Einkommen hast, was reicht. Und dadurch, glaube ich, verlieren wir manchmal an Qualität einfach.
Was sehr schade ist. Übrigens, was du auch, glaube ich, hervorragend könntest in einem nächsten Leben, wäre Paartherapeutin.
Nee, überhaupt nicht.
Doch. Also die Liebeskümmerer heißt diese Geschichte, die auf Netflix ja schon seit ein paar Monaten zu sehen ist.
Seit Valentinstag, genau.
Natürlich. Und ich habe mir da schon gedacht, wie hat sie gelernt, so zu fragen? Natürlich bist du Schauspielerin, wirst du jetzt sagen, aber ja, das wirkt schon so überzeugend, dass ich mir gedacht habe, hast du da Erfahrung auf welcher Seite auch immer?
Also ich sag mal, in meiner Generation, im urbanen Umfeld und noch mit dem Job, kannst du doch davon ausgehen, dass ich mehr als durchtherapiert bin, oder? Also das wäre es ja wohl noch. Und
welche Form von Therapie?
Ich habe sie alle gesehen.
Gesprächstherapie? Verhaltenstherapie?
Da weiß ich jetzt den Unterschied nicht. Aber ich habe allein schon berufsbedingt tatsächlich viel ausprobiert, weil ich glaube, dass dieser Beruf eigentlich sehr, sehr viel mit Psychologie zu tun hat, weil wir ja, du liest ein Drehbuch und fragst dich erstmal, was ist das denn, warum sollte man denn sowas machen, was ist denn mit der los? Das heißt, du musst dir ergründen, warum die Figur sich wie verhält und das hat was mit Psychologie zu tun. Deswegen ist es auch einfach ein ganz großer Anteil meiner Vorbereitungsarbeit. Und je weiter weg die Figur von meinen eigenen Werten auch ist, was weiß ich, Henny von Schirach hier so in der NS-Zeit, da muss man da echt ein paar Brücken überwinden.
Das war eine harte Geschichte, kann ich mir vorstellen. Auch für eine Schauspielerin wie dich, die so viel kann, sich da reinzutun, weil jeder Satz, den die sagt, ist zum Kotzen.
Finde ich natürlich Wahnsinn. Ja, und da, wenn der Weg so weit ist, dann finde ich, muss man ein bisschen... Man muss auch tatsächlich erstmal in die Zeit eintauchen und nochmal verstehen, was heißt es denn, eine Frau gewesen zu sein in den 40ern in Deutschland? Was hatte die überhaupt für einen Gestaltungsspielraum und so weiter? Also,
konntest du da bei den Dreharbeiten auch Quatsch machen? Also hat das vielleicht sogar geholfen?
Nee, also bei Zeugenhaus nicht, weil das war mal die Gerschonek, da ist ja Quatschverbot.
Oh ja, das Ruhe.
Da konnte ich aber an der Basis, also quasi unbeobachtet von Matti mit Gisela Schneeberger sehr viel Quatsch machen. Die war da nämlich auch dabei. Da haben wir das alles rausgelassen und beim Boot war ich ja zuletzt in Prag.
Vierte Staffel, oder?
Mhm. Da ist auch kaum Raum für Quatsch, weil da auch echt, muss man sagen, das Thema so hart ist und so schwer und ja auch alle dann in diesen Uniformen rumlaufen, muss man ja auch mal, das sind ja Bilder, die muss man ja erstmal aushalten. In diesen, was weiß ich, Wehrmacht, SS und so.
Warst du eigentlich mal auf so einem richtigen U-Boot?
Nee.
Das sich vorzustellen, wenn du da mal drin warst, dir das mal angeguckt hast, wie die da auf engstem Raum gelebt haben, ja über Wochen, Monate, unvorstellbar.
Ja, da bin ich tatsächlich auch gar nicht so unglücklich, dass ich in diesen Filmszenen nicht vorkommen muss, weil die das schon natürlich auf sehr beengtem Raum,
da darfst du nicht klaustrophobisch sein, ne?
Ja, und also überhaupt so nah mit irgendwelchen Menschen da so eingequetscht, ist ja mega die Reizüberflutung, drehst ja durch.
Einfach. Auch olfaktorisch sicherlich.
Ja, da wollen wir mal gar nicht drüber sprechen, aber ich fand es ganz schön, dass ich das nicht machen musste, aber diese Zeit in ihrer Schwere und Bedeutsamkeit, also das war ein Set, da war jetzt nicht viel Quatsch am Start, das finde ich auch okay.
Wie oft zwickst du dich eigentlich morgens, wenn du dir bewusst machst, was du für ein Privileg hast, ich will gar nicht sagen Glück, aber was für ein Privileg, dass du so unterschiedliche Rollen spielen darfst. Viele Schauspielerinnen und Schauspieler sind ja bei uns festgelegt, in Schubladen gesteckt und kommen da auch nur sehr schwer raus, egal wie gut sie sind.
Ja, also zwicken tue ich mich jetzt nicht. Aber tatsächlich habe ich eine ganz, glaube ich, ganz gut ausgeprägte Dankbarkeitskultur mit mir, dass ich das sehr bewusst wahrnehme, wie schön es ist und auch sehr viel darüber spreche, wie gut ich das finde und wie selten das ist. Also ich weiß, dass ich mir das immer gewünscht habe, aber ich glaube, es wünschen sich viele und dass das für mich real geworden ist, dass ich eben irgendwie auch geschafft habe, glaube ich, dadurch, dass als ich sehr jung war.
Bist du nur dankbar oder bist du auch stolz auf dich?
Boah, stolz auf sich ist ein schwieriges Wort in Deutschland, ne? Also ich bin, glaube ich, auf andere Sachen stolz. Also ich bin eher stolz auf meinen Freundeskreis, auf meine privaten Verbindungen, auf das, was mich so im Leben hält. Also das ist, glaube ich, das, was für mich die größte Errungenschaft ist in meinem Leben oder wo ich am meisten so rein investiere in so Familie und Freunde. Ich sag mal, beruflich muss man auch ehrlich sagen, hat das so viel mit Glück zu tun, dass du einmal eine Chance kriegst. Natürlich musst du die nutzen, ja, aber du musst sie halt kriegen. Das heißt, du musst eingeladen sein zum Casting. Es muss dich irgendwann mal irgendeine Person gesehen haben, die sagt, ja, das ist doch jetzt hier, aber das ist doch hier mal, das haben wir ja noch nicht gesehen. Und wenn das nicht passiert, dann passiert es halt nicht. Und dann bist du nicht schlechter oder weniger begabt, dann ist nur einfach diese Chance noch nicht gekommen.
Rosalie, es ist ein großes Vergnügen, dass du da bist, dass wir mal wieder sprechen können. Ich schreibe für jeden Gast einen Lebenslauf in dieser kleinen Show. Ja, heiliger Dingsbums.
Du kommt kriegst jetzt wieder, sie spielte Blockflöte.
Ja, genau. Du liest den bitte vor und sagst mir dann danach, ob du ihn unterschreiben kannst oder ob du ihn zerreißen musst.
Muss ich da jetzt auch schon meinen eigenen Namen sagen? Da hört es bei mir schon auf. Das kann ich schon nicht, wenn ich am Telefon mich vorstellen
soll. Ich kann auch deinen Namen sagen. Ich heiße Rosalie Thomas.
Und ohne Humor geht bei mir nix. Als Schauspielerin und Autorin darf ich in viele verschiedene Lebensgeschichten abtauchen. Ich mag die Abwechslung und vor allem die Menschen, mit denen ich arbeite. Dumme Sprüche zum Thema Karriere und Kinder kann ich dagegen nicht ausstehen. Ich ergänze kurz und möchte ich auch nicht mehr hören. Auch wenn es komisch klingt, als Schauspielerin muss ich auch gut zocken können. Geprägt haben mich meine Erfolge. Warum ist das hier in Anführungsstrichen, also meine Erfolge als Clown im Kindergarten, meine Leidenschaft für die Schauspielerei und tolle Kolleginnen und Kollegen, von denen ich lernen durfte. Erfolg im Beruf ist mir wichtig, aber ohne Familie und Freunde wäre das alles nichts. Ich bin ein furchtbar positiver Mensch, der gut darin ist, mit dem Flow zu gehen. Und ich würde gerne ewig leben, wenn möglich, in einer friedlichen Welt. Also,
schau.
Das kommt schon ziemlich nah.
Hättest du gar nicht so skeptisch sein müssen. Und Blockflöte kommt auch nicht drin vor.
Ja, ich finde es ein bisschen frech, dass du meine Clownshow im Kindergarten mit Anführungsstrichen als Erfolg, aber gut, okay.
Aber so ging das alles los.
Ja, so ging das los, ey.
Das ist ja manchmal so ein bisschen furchterregend, wenn man so kleine Kinder sieht, die schon solche Rampensäue sind, finde ich. Warst du so jemand?
Ich weiß nicht. Rampensau ist ja schon wieder so ein deutsches Wort, dass man schon in den Begriff eine Wertung reinlegt und sagt, das geht aber eigentlich nicht, dass man sich so in den Vordergrund stellt. Weil,
nein, ich finde das total positiv.
Ja, aber der Begriff ist ja eigentlich schon wertend. Also ich würde es eher so beschreiben, ich glaube, ich wusste relativ früh, wo ein Publikum ist und wie man es bespaßen kann und habe halt sehr viel rumexperimentiert, was funktioniert und was nicht. Also so wie eine Stand-Upperin, die sich halt durch kleine Clubs spielt und irgendwie abends schaut, ah, ist noch Licht im Wohnzimmer, gehe ich nochmal rein und gucke nochmal, ob die Nummer gerade gut geht oder wie die Crowd drauf ist. So war ich, glaube ich. Und wahrscheinlich ist es, wenn man das als Erwachsener sieht, denkt man so, ach du meine Güte, was ist denn hier los? Was machen wir denn damit? Das kann ich mir schon vorstellen, aber ich habe nie so nicht so schlechtes Feedback bekommen oder ich habe halt nicht zugehört. Das kann schon auch sein.
Wie ist es mit deinen Kindern jetzt, wenn du so solche Anlagen siehst?
Das finde ich eher schwierig. Weil ich so denke, oh bitte macht was Gescheites, tut euch das nicht an, ey. Das ist eben, das steht ja in meinem Lebenslauf auch drin, der kommt jetzt dann noch offiziell in meine Bewerbungsmappe. Das mit dem Zocken, das ist tatsächlich was, das muss man aushalten. Also, dass du am Anfang des Jahres nicht weißt, ob du Geld verdienst, wie viel du verdienst, wo du hinfährst, wie du es mit der Kinderbetreuung löst, ob du irgendwie, weiß ich nicht, ein Visum brauchst für ein anderes Land, das muss man aushalten. Also ich beschwere mich darüber nicht, weil es mir sehr gut geht in dem Beruf, aber ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die sagen würden, oh Gott, ey, das weiß ich nicht, das schaffe ich nicht.
Und jetzt sprechen wir von einer Schauspielerin, die schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich ist.
Ja,
es gibt ja Kolleginnen von dir oder Kollegen, die bei weitem nicht so gut im Geschäft sind. Wie ist das bei dir mit Existenzängsten? Hast du sowas noch?
Ich glaube, das ist berufsimmanent. Also ich sag's mal so, ich gehöre, glaube ich, wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, zu den 5% der Schauspielenden, die ein einigermaßen ausreichendes Jahreseinkommen
5%.
Mit dem Job erwirtschaften können. Oder vielleicht sind es auch nur 5% der Freischaffenden. Also nagel mich da nicht drauf fest. Es gibt natürlich Theaterleute, wobei die werden jetzt auch nicht gerade mit Gold beschmissen. Insofern geht's mir gut und trotzdem habe ich jedes Jahr den Moment, dass ich halt nicht weiß, wie lange mein Geld noch reichen muss. Und ich sag mal, die Zeit, in der man so richtig Asche machen kann mit dem Job, die ist einfach vorbei. Also die habe ich genau verpasst. Also,
es sei denn, du wärst jetzt einer der wenigen Superstars, die es bei uns ja auch gibt, die zum Beispiel europaweit oder auch in Hollywood erfolgreich sind.
Ja, ja.
Also aber die müssen, glaube ich, nicht gucken, ob sie nächstes Jahr noch irgendwie was zu beißen haben.
Ja, ich weiß gar nicht, ob da das Bild auch manchmal täuscht. Ich glaube, es ist generell so ein bisschen die Frage, was der Antrieb ist. Also willst du den Job jetzt, weil du denkst, boah, jetzt mache ich alles, was mir auf den Tisch kommt, die Kohle rollt jetzt, ich mache jetzt noch eine Serie und dann mache ich noch eine Reihe, dann mache ich dies noch und so. Völlig legitim, kann ich total verstehen. Vielleicht noch eine Werbung, dann baut man sich noch auf Insta vielleicht was auf und so. Das ist völlig respektabel. Das ist aber ein anderer Beweggrund, glaube ich, als den ich habe.
Ich glaube, mutmaße nur, es kann ja auch gar nicht die Motivation sein. Es muss die Leidenschaft sein, die dich antreibt für so einen Beruf, wo du einfach nicht weißt, ob du irgendwann erfolgreich sein wirst.
Ja,
du musst es unbedingt wollen.
Das hält man sonst nicht aus und deswegen, das halten ja auch viele nicht aus. Die hören ja dann auch auf oder machen ihren Zweitjob oder sind dann eben, was gibt ja alles, also von Schauspielcoach über Business Coaches bei Autofirmen, die dann so Rollenspiele machen mit den Bewerbern. Also es gibt die vielfältigsten.
Rollenspiele bei Autofirmen?
Ich glaube, da geht es um sowas wie Bewerbungssituationen üben oder du musst jemanden rausschmeißen, wie machst du das? Und dann gibt es halt Schauspieler, die das quasi spielen.
Gab es bei dir diesen einen Moment, in dem du tatsächlich wusstest, ich will das und nichts anderes?
Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich mal irgendwas anderes machen wollte. Also ich hatte sehr, sehr viele Interessen und hätte sehr gerne was studiert, auch gerne ab und zu mal ein bisschen mehr intellektuelle Herausforderungen gehabt. Aber ich war einfach schon, seit ich mich erinnern kann, sehr sicher, dass ich das machen werde.
Hattest auch das nötige Selbstbewusstsein, das man sicherlich auch braucht?
Ja, das verstehe ich aber rückblickend gar nicht. Also ich weiß überhaupt nicht, wo das herkam, weil es eigentlich eine Frechheit ist, ne? Also ich finde es eigentlich so eine geile jugendliche Unverschämtheit, so zu tun wie, hey, ich weiß, die haben jetzt alle auf mich gewartet, halt nicht. Also keiner wartet auf dich, aber ich bin da irgendwie davon ausgegangen, dass mir das zusteht und dass ich das kann.
Du bist sehr früh nach der Schule von München nach Berlin gegangen.
Ja.
Hast dann in der WG gewohnt, glaube ich.
Nee, ich habe schon in München in der WG gewohnt, im letzten Schuljahr schon.
Und dann
sehr zum
Berlin?
Leidwesen meiner Lehrkräfte.
Und deiner Mutter wahrscheinlich auch.
Nö, die fand es eigentlich ganz cool.
Ja, also, dass du so früh selbstständig warst?
Ja, ich glaube, das ist was Schönes. Also ich stelle mir das sehr schön vor, dass die Kinder klarkommen.
Warte mal ab, bis deine Kinder größer sind. Und ja, dann so flügge werden und dann sagen, du Mama, jetzt ich ziehe jetzt mal hier in der WG.
Ja, dann rufe ich meinen Therapeut Thorsten an und frage, wie er das bewältigt hat.
Ja, meine Große, die ist 19, die ist jetzt gerade so am flügge werden. Und also, ich dachte immer, das macht mir nichts, das macht mir schon was.
Ja, keine Ahnung, ich spüre schon lange nichts mehr. Also ich finde, ich hatte tatsächlich gerade vor...
Schauspieler, weißt du? Ja? Ich spüre schon lange nichts mehr.
Ich kann mir
so
das gar nicht erlauben.
Ja, echte Gefühle, ja.
Also ich hatte tatsächlich vor 2 Tagen so eine kleine Reunion mit dem weiblichen Anteil meiner großen WG da eben. Und es war sehr, sehr schön. Es war eine sehr schöne Zeit.
Was wolltest du jetzt damit sagen?
Ich wollte nur sagen, dass das nicht so dramatisch ist, wenn man vor dem Abi auszieht. Ich fand es richtig gut.
Naja, sehr individuell wahrscheinlich.
Ja, für mich war das gut.
Die hat es ja offenbar nicht geschadet, Kind.
Naja, manche sagen so, manche sagen so.
Wo haben wir stehen geblieben?
Keine eigentlich? Ahnung, du wolltest irgendwas mit Berlin und.
Na, ich wollte wissen, wie das. Ja, eben, ja, dass du sehr früh von zu Hause weg bist. Und dann warst du in Berlin.
Ja.
Und es ist ja nun eine noch viel größere Stadt als München, eine richtige Großstadt. Warst du da mal gefährdet, auch eine Zeit lang in irgendeiner Weise von den Herausforderungen, von den Verlockungen dieser Weltstadt? Oder warst du immer so zielstrebig auf dem Weg in die Schauspielerei?
Nee, ich war total zielstrebig. Ich habe eher nicht verstanden, was da los ist bei denen. Also du hast ja, am Anfang findest du das sehr cool, dass alle so abhängen und ja, wir sind alle jung und die studieren dann da alle irgendwas oder so oder machen irgendwas mit Projekten, die sie in der Pipeline haben. Und ich dachte mal so, eigentlich geht ihr alle nur saufen, ne? Also wenn wir es mal runterbrechen.
Und das hat dich nicht interessiert?
Nee, ich fand es eine Zeit lang ganz lustig, aber ich war dann so, ich war ja nicht an der Schauspielschule und hatte dann drehfreie Zeiten und dachte so, okay, also wenn du gerade nicht drehst, dann musst du ja Unterricht nehmen, weil sonst kannst du ja nichts, wenn die anderen fertig sind von der Schauspielschule, muss ich ja was vorweisen, ist ja logisch. Und dann habe ich mir wie so einen Stundenplan zusammengebastelt und wirklich verzweifelt an so einer Tagesstruktur gearbeitet. Deswegen hatte ich halt immer was vor. Also ich konnte halt nicht ewig versacken an einem Dienstag mitten unter der Woche, hör mal. Vielleicht bin ich da auch geprägt aus München. Also ich weiß, als ich nach München zurückgezogen bin, war ich dann total überrascht, dass mittwochs früh um 10 keiner mit dir frühstücken geht, weil die halt alle eine Arbeit haben. Und das tut mir zum Beispiel ganz gut. Also ich mache einfach gerne. Also ich bin nicht so gerne so handlungsunfähig. Ich will irgendwie immer was machen. Ich finde es mega nervig, wenn ich krank bin. Ich bin eine grauenvolle Patientin. Ultra ungeduldig und werde auf jeden Fall aufstehen und einen Spaziergang machen, weil ich irgendwo mal gehört habe, dass es bestimmt mega gesund ist, wenn man 40 Fieber hat.
Also still sitzen, nichts tun ist nichts für dich.
Es ist nicht so mein Metier.
Und im Urlaub?
Man kann sich ja arbeiten.
Also am Strand liegen geht nicht.
Ja, das geht schon. Es ist nicht so meins.
Eine halbe Stunde.
ich glaube, ich muss vielleicht vorher schon was gemacht haben. Wenn ich jetzt vorher zum Beispiel Zeit hatte, exzessiv Sport zu machen oder schon mal irgendwie einen Spaziergang oder so, das ist schon mal, also so körperliche Bewegung, das habe ich schon gemerkt, das ist für mich irgendwie sehr wichtig. Ich glaube, für die meisten wahrscheinlich, also ich glaube, es tut eigentlich allen gut. Und das ist für meine, ich sag mal, für meine Laune und Ausgeglichenheit schon wichtig. Ich bin jetzt nicht die Person, die so sagt, boah geil, ich kann jetzt 8 Stunden abgammeln am Strand. Ist mir auch zu heiß oder zu windig oder zu viel Sand. Musst du in
die Nordsee fahren, da ist es nicht so heiß.
Ja, das ist mir dann zu kalt, ne? Ist ja auch dann windig mit der Steifenbrise und so.
Was ist für dich, wenn du so mal ganz tief in dich reinschaust, wirklich der Kern deiner Motivation oder deiner Leidenschaft für die Schauspielerei? Was ist es?
Ich glaube, dass Menschen berühren. Also ob wir jetzt Menschen zum Lachen bringen oder bewegen, also ja, berühren oder bewegen, das ist, glaube ich, meine Motivation, weil das was sehr, sehr Schönes ist. Also, dass du dazu noch Anerkennung bekommst, wenn es gut läuft, das ist total schön.
Mit Preisen überhäuft wirst?
Ja, das ist alles total schön, aber ich glaube, also wenn du mich nach meiner Motivation fragst, die Rechnung geht ja so, was macht mich am glücklichsten in meinem Beruf? Und es ist einerseits, dass ich mich ausdrücken kann und dass ich das Gefühl habe, ich kann Menschen eine, klingt sehr pathetisch, als würde ich mich sehr wichtig nehmen, aber ich kann quasi Menschen eine Stimme geben. Mhm. Ich kann Geschichten erzählen von Frauen, die wichtig sind. Und ich kriege dann vielleicht danach eine E-Mail oder 100 E-Mails, wo drin steht, ich habe mich da gesehen gefühlt. Ich hatte das Gefühl, mich gibt's nicht oder ich habe sowas Ähnliches erlebt. Es ist zum Beispiel gerade eine unerhörte Frau nochmal ausgestrahlt worden, der, glaube ich, 7 Jahre alt ist und immer noch Frauen, Eltern, Menschen mir schreiben, dass sie sowas Ähnliches erlebt haben, dass ihr Kind mal fast gestorben wäre, das Gesundheitssystem sie im Stich gelassen hat. Und das ist tatsächlich der Grund, warum ich das mache.
Und diese Möglichkeit, in diverse, völlig unterschiedliche Leben zu schlüpfen, die du ja selbst nicht durchleben kannst, weil du einfach Quantentheorie hin oder her nur ein Leben lebst. Ja. Wie wichtig ist dir das? Dass du zumindest stundentageweise was anderes leben darfst?
Ja, das ist, glaube ich, der Grund gewesen, warum ich mich schlussendlich für den Beruf entschieden habe und eben nicht Medizin studiert oder sonst was, weil ich irgendwann so ein Aha-Moment hatte, dass ich dachte, warte mal, wenn du jetzt Schauspielerin wirst und das würde jetzt mal angenommen, es würde ganz gut laufen, dann musst du dich ja nie entscheiden, welchen Beruf du machst und welches Leben du lebst. Also du kannst privat ein langweiliges Spießerleben führen, aber du kannst dich in den Figuren ja total austoben. Und du kannst eine Altenpflegerin spielen, dann gehst du halt ins Altersheim, machst da mal ein Praktikum. Du kannst eine Anwältin spielen oder eben eine Therapeutin. Ich habe meine Kindertherapeutin gespielt und durfte bei einer ganz tollen Kindertherapeutin mit in die Stunden. Ist doch unglaublich, wow, ja, dass mir das überhaupt erlaubt wurde. Es war ganz toll. Und dass ich so viele Welten betreten kann. Und auch, ich glaube, es ist auf eine Weise ein sehr gesunder Beruf. Er ist bestimmt in vielen Anteilen auch sehr ungesund. Aber in dem Bereich kann der sehr gesund sein, dass du gezwungen bist und immer wieder aufgefordert bist, deine Perspektive zu wechseln und nicht nur in deiner eigenen zu bleiben und nicht zu sagen, ja, aber ich habe es am schwersten und meine Welt ist am schwierigsten und ich habe auch Probleme, sondern wirklich immer wieder zu gucken, wie geht's denn eigentlich anderen Leuten?
Wie oft hast du dir gedacht, nachdem du wieder in ein anderes Leben schlüpfen durftest, in dem würde ich gerne mal ein bisschen länger bleiben?
Eigentlich gar nicht.
Nie?
Nee, ich glaube nicht. Also ich sag mal, in einem Film, das ist ja im besten Falle eine dramatische oder dramaturgisch gut gebaute Erzählung, in der es ein sehr großes Problem zu bewältigen gibt. Also in der Regel treffen wir die Figur ja an einem Punkt, wo sie in der schlimmsten oder extremsten Situation ist, die sie in dem ganzen Leben bisher hatte. Und da zeigt sich quasi ihr wahres Gesicht. Und das brauche ich jetzt nicht jeden Tag, sag ich mal.
Nee. Hast du es gerne schon auch ruhiger? Wenn du nicht, hast du ja sowieso ein sehr unstetes, du hast ein unstetes Leben als Schauspielerin.
Deswegen, ich habe es eigentlich überhaupt nie ruhig, aber das finde ich auch okay. Ich mag diese Bewegung und Lebendigkeit sehr, aber ich brauche jetzt nicht permanent existenziell bedrohliche Situationen. Also wo sind wir denn hier? Das ist dann schon auch sehr, sehr schön.
Es gibt ja so Danger Seeker. Es gibt ja Menschen, die brauchen diesen Kick und müssen den immer noch ein Stück.
Meinst du jetzt, dass man so Free Climbing, Mountain, wie heißt denn das? Bungee Jumping und
also
so.
Sowas.
Gar nicht.
Null.
Nie im Leben würdest du mich zu sowas kriegen. Never.
Was ist das Gefährlichste, was du jemals gemacht hast?
Eine Spinne selber aus meiner Küche getragen, hör mal. Keine Ahnung.
Aber du machst es selbst.
Oh, das ist für mich sehr schwer. Ah, das ist was ich wirklich gar nicht gerne mache, muss ich wirklich sagen.
Was machst du dann, wenn da eine Spinne ist?
Das schreie ich halt schrill und sage, nee. Ja,
nein.
Menschen sind vielschichtig, na klar.
Das ist nicht vielschichtig, sondern das ist ein typisches Klischee über
ja.
Frauen.
Ist doch schön. Auch das bin ich. Und das darf auch so sein.
Gibt's wirklich noch, Rosalie, gibt's wirklich ja. noch dumme Sprüche, die du dir anhören musst, von wem auch immer, im Zusammenhang mit Kindern und Karriere und wieso hast du und wieso
am laufenden Meter. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Nee, kann ich mir
wirklich nicht vorstellen. Und das kann ich mir selber gar nicht vorstellen. Ich konnte mir das vorher auch nicht vorstellen, weil ich dachte, das ist vorbei.
Was kommt dann da zum Beispiel?
Ja, wo sind denn deine Kinder jetzt, wenn du arbeitest? Ich, ja, im Auto.
Aber diese Fragen stellen wahrscheinlich meistens Frauen, oder?
Ja, geilerweise fast ausschließlich Frauen. Bis hin zu echt eine Woche, siehst du die gar nicht, das könnte ich aber nicht, damit ich mich dann schlecht fühle, obwohl ich mich vorher eigentlich super gut gefühlt habe. Und das.
Aber fühlst du dich dann schlecht?
Nee, da widersetze ich mich. Ich finde tatsächlich, dass das wirklich richtig krass an der Zeit ist, dass wir das aufhören, dass Frauen untereinander sich abwerten, weil wir profitieren davon nicht. Es profitiert das Patriarchat davon und das System, in dem wir leben und irgendwelche Dudes, aber wir nicht. Und deswegen könnten wir das lassen, bitte. Das ist tatsächlich mein Kernthema, da kann ich mich jetzt richtig aufregen drüber, weil ich das besonders unter Müttern richtig, richtig schlimm finde.
Und warum ist das so?
Weil wir das so gelernt haben. Weil wir das gelernt haben, dass wir in Konkurrenz zueinander stehen, dass wir uns nicht verbinden können, dass wir alle zickig sind oder stutenbissig, da gibt es ja lauter bescheuerte Begriffe dafür. Und wenn du das lange genug jemandem sagst, dann glaubt er das ja. Und deswegen glauben wir das dann und müssen uns gegenseitig abwerten, weil die Gesellschaft uns immer noch so sehr abwertet und abhält von einer wirklichen Gleichberechtigung, dass, glaube ich, der Impuls naheliegend ist zu sagen, ich bin zwar scheiße, aber ich bin nicht so scheiße wie meine Nachbarin. Mhm. Weil hast du gehört, was die macht mit den Kindern?
Absolute Zustimmung, genauso wie wir Männer nach wie vor, auch wesentlich jüngere Männer als ich, großgezogen, noch erzogen jünger. Werden, noch, ja, noch, mhm. noch zwei, drei Jahre jünger, großgezogen werden mit der Einstellung, du musst besser sein als die anderen. Du musst der tolle Hecht sein, du musst funktionieren.
Absolut. Leistung, Leistung, total Leistung. Total Banane. Also das braucht man alles einfach gar nicht mehr.
Und wir lernen ja gerade oder sind gerade dabei zu sehen, dass es einfach nicht mehr so funktioniert.
Nee. Ich habe gerade ein ganz, ganz bewegendes Buch fertig gelesen heute.
Während du gestaubsaugt hast?
Ja.
Mit deinem, ich spreche das nur an, weil vielleicht für die einen, die es noch nicht gehört haben, Rosalie einen Spezialstaubsauger hat.
Ja, der mir mein Leben zur Hölle macht. Nee, ich bin sehr früh wach immer und ich lese sehr, sehr gerne und ich habe gerade, das ist relativ neu erschienen und Alle so still von Mareike Fallwickel, die ein unglaublich krasses Szenario aufbaut. Was würde passieren, wenn alle Frauen, die in schlecht bezahlten Sorgeberufen, sagen wir Krankenpflegerinnen, und alle Frauen, die unbezahlte Care-Arbeit machen, sich einfach hinlegen und nicht mehr aufstehen. Und das ist wirklich sehr, sehr bewegend. Ein sehr, sehr tiefes Buch. Also das würde ich tatsächlich sehr gerne empfehlen wollen, falls ich das darf.
Du an dieser Stelle getan hast. Rosalie, willst du wirklich ewig leben?
Naja, also ich lebe wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde das wahnsinnig schön. Man kann natürlich auch verzweifeln, wenn man morgens irgendwie die Nachrichten-App aufmacht und denkt...
Machst du das?
Ja, leider bin ich natürlich genauso blöd wie alle anderen. Und du guckst da drauf und denkst, Leute, könnt ihr euch mal ganz kurz mal rausnehmen und vorstellen, wie albern das von außen aussehen muss, dass wir uns hier die Köpfe einschlagen, dass wir den Planeten ruinieren, der uns ein wirklich wunderschönes und sorgsames Zuhause ist. Das kann ich dann immer gar nicht glauben, aber ich hänge total an diesem, ja, an diesem Lebendigsein. Ich finde es ganz toll.
Aber hättest du nicht Angst oder Sorge, gerade jetzt als Schauspielerin, die ja schon in viele verschiedene Leben immer mal wieder schlüpfen durfte, dass irgendwann alles langweilig wird?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Menschheitsgeschichte.
Wenn du alles schon mal erlebt hast, so täglich grüßt das Murmeltier?
Nee, ach du, das ist ja nicht so, dass man sich das konkret fragen muss, weil es geht ja gar nicht. Also es gibt ja keine konkrete...
Wer weiß, was in 20, 30, 40 Jahren geht.
Ja, so unsterblich werden wir noch nicht sein.
Nee, aber vielleicht leben wir dann 150 Jahre.
Ja, das ist doch fair enough, das ist doch ein guter Deal. Ich sage ja auch nur, ich möchte das auch nur, wenn ich mega gesund und fit bin. Also ja. Ich will nicht 50 Jahre an Schläuchen rumliegen, also ich bin ja auch nicht doof. Aber ich finde Leben richtig toll und ich glaube, das hat leider auch Woody Allen gesagt, Sterben, was hat er gesagt? Das ist irgendwie ein sehr gutes Zitat. Ich finde das Konzept überschätzt oder so ähnlich. Ich glaube da nicht dran oder ich stehe da nicht dahinter. Irgendwie sowas. Ich habe es mal wieder nicht parat, aber ich finde es richtig blöd.
Zu sterben?
Ja.
Oder die Vorstellung, dass irgendwann vorbei ist?
Nee, ich finde einfach auch richtig schlimm, wenn Leute nicht mehr da sind. Das finde ich wirklich furchtbar. Also ich meine, was soll das? Was soll das? Also klar macht es auch
dieses
deutlich.
Konzept der Vergänglichkeit kann man auch einfach nur ablehnen.
Ich finde es eine Frechheit. Also ich glaube, dass dadurch natürlich auch eine Dankbarkeit, eine Intensität kommt, dass man am Leben ist, wenn man denn irgendwie die Kapazität hat, das wahrzunehmen und ein einigermaßen okayes, schönes Leben, aber ja, das finde ich irgendwie nicht so gut.
Aber wenn du wüsstest, es geht ewig weiter.
Ja, ist doch cool.
Ja, aber das ist doch alles wurscht.
Wieso?
Naja, weil du ewig Zeit hast, dann kannst du alles, wie sagt man, prokrastinieren bis ins
Nirvana. Ja, das mache ich ja nicht. Ich liebe das ja, dass ich was machen kann. Überleg mal, wenn ich jetzt ewig Zeit hätte, dann könnte ich ja alle meine geilen Ideen umsetzen, könnte ich alle treffen, die mich interessieren, weil die dann ja vielleicht auch ewig leben, und könnte mich mit denen unterhalten und du kannst ewig was dazu lernen und so. Vielleicht ist es ja auch so, es gibt ja verschiedenste Glaubensrichtungen, wo man dann immer so was reinkarniert und so, ne? Kann ja
was
sein.
Was auch immer.
Vielleicht ist es ja auch eh so. Vielleicht mache ich mir voll umsonst einen Kopf und du auch, weil wir wiedergeboren werden und dann eh nochmal weiter lernen.
Aber stell dir vor, du wirst jetzt als Ameise wiedergeboren.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein.
Also da hoffe ich, dass ich die Stufe schon übersprungen habe, also evolutionstechnisch. Also in dieser Inkarnations... Ich kenne mich damit nicht gut aus, ich bin ganz schlecht in Religion.
Weil du so ein guter Mensch bist.
Nee.
Aber nur dann geht's ja weiter nach oben, weißt du?
Nee, weil du gesagt hast, dass ich weise bin. Und ja, ich dachte jetzt, wenn du sagst, dass ich weise bin, wäre ich schon weiter als eine Ameise. Aber wer weiß, vielleicht ist die auch weiser
vielleicht
als wir.
Vielleicht sind Ameisen weiser.
Weil die sind nicht so dumm, dass sie ihr Zuhause zerstören.
Schau.
Also vielleicht sind wir eben doch auch das allerletzte in der Evolution. Und wir haben es nur nicht gecheckt bisher.
Das ist ein Satz, über den wir jetzt alle mal länger nachdenken
ja,
sollten.
Ja, das nehmt ihr einfach mal mit nach Hause. Ja.
Die Weisheiten der Rosalie. Sehr schön, Rosalie.
Aber wir können doch jetzt nicht mit so einem pseudo-intellektuellen Käse aus diesem Gespräch rausgehen.
Na, dann schlag was anderes vor.
O-zapft ist.
Okay, lass anstoßen. Eins, zwei, gsuffer. Achso, wir könnten nochmal darauf hinweisen, dass du am 1. Mai gemeinsam mit Maxi Brückner zu sehen bist in Mordnacht.
In der ARD.
In der ARD, bei uns im Ersten.
Im ersten deutschen Fernseher.
Und jetzt bist du gerade ja auf Bayern 1. Ist auch ganz wichtig.
Ja.
Besser wird's nicht.
Nee, besser wird's nicht. Das ist jetzt quasi auch für mich beruflich ein bisschen vergleichbar mit dem Sandra Hüller-Moment bei den Oscars. Ab jetzt geht's nur noch bergab. Man darf nicht vergessen.
Weißt du, was man nie tun sollte?
Das ist ja ein Hörmedium, ne?
Ja.
Wenn die Leute das Gesicht nicht sehen, dann denken die vielleicht, was labert die?
Ja, das habe ich ja genau gedacht in dem Moment jetzt.
Was habe ich gesehen in deinem Gesicht?
Ja.
Das kann ich nicht reinschneiden, weil das
ich wäre ein ganz schlechter Schauspieler, weil ich kann, mir sieht man immer an.
Nee, dann wärst du ein sehr guter Schauspieler.
Stimmt,
und das ist
darum
übrigens,
ja,
damit
ne?
können wir aber gut rausgehen.
So?
Das ist ein sehr, sehr häufiges Missverständnis, dass man denkt, wenn man Schauspielerin ist, müsste man gut lügen können. Ich bin eine bescheidene Lügnerin. Ich bin sogar dann, also wenn ich verdächtigt werde, was getan zu haben und ich habe es nicht gemacht, werde ich trotzdem rot. Und es wirkt, als würde ich lügen. Also ich kann gar nicht lügen.
Und deswegen
ich kann
bist
auch nicht
du so, so eine gute Schauspielerin? Weil man,
weil
du
man
so durchlässig
eben,
bist, weil
glaube,
man dein Gesicht immer ansieht?
Zumindest ist es das, was ich auch gut finde und was meinem Geschmack entspricht an Schauspielern oder Schauspielerinnen. Wenn du siehst, was in den Menschen vor sich geht, das ist das größte Geschenk, was du haben kannst. Also go for it. Es ist noch nicht zu spät für dich.
Kann ich bei dir Stunden nehmen?
Nein. Ich wäre eine grauenvolle Lehrerin, weil ich super ungeduldig bin und denke, warum macht er es nicht einfach?
Schau, ist meine kurze Karriere schon beendet, bevor sie angefangen hat.
Ja.
Mach's doch einfach.
Aber ich kann dir tolle Leute empfehlen, natürlich. Coaches.
Rosalie, großes Vergnügen. Ich bedanke mich sehr bei dir. Hat wieder, wie vor 8 Jahren, und das Gespräch, an das ich mich eigentlich nicht mehr erinnern kann, hat Riesenspaß gemacht.
Ja, ich weiß ja gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob ich da dabei war.
Nee, das war, ich glaube, ich habe dich eigentlich verwechselt.
Ah, das kann natürlich sein.
Wirst du ab und zu verwechselt?
Ja, das ist aber sehr lustig.
Mit wem?
Ja, entweder mit irgendwelchen Freundinnen von Leuten, die sagen, bist du die Isabel? Nö, bin ich nicht. Hä? Siehst aber genauso aus. Ja, ich bin's aber nicht. Also mehr kann ich nicht sagen. Und was ich auch wahnsinnig lustig finde, ist, wenn Leute zu mir kommen und sagen, oh, das muss ich dir sagen, du warst wahnsinnig gut in Tannbach. Sag ich, ja, danke, da habe ich gar nicht mitgespielt tatsächlich, aber ich gebe es weiter, ich weiß, wen sie meinen. Doch, doch, du warst toll. Und
doch,
das finde ich so lustig, dass Leute so eine Überzeugtheit haben und so eine Dreistigkeit, dass sie sagen, doch, doch, das musst du mal annehmen.
Nein, das ist denen dann nur so unangenehm.
Ja, aber es ist mir tatsächlich schon häufiger passiert, dass man dann einfach, also meine Lieblingsgeschichte ist auf einer Premiere von meinem Film, wo ich die Hauptrolle hatte in Taxi, war eine Freundin von mir im Publikum, die blond ist und damit ist es dann auch alles, wo wir uns ähnlich sehen. Also alles andere ist sehr unterschiedlich. Körpergröße, alles, wie wir angezogen waren, komplett anders. Und die wurde auf der Premierenfeier von einem Gast angesprochen und der hat gesagt, oh, das war großartig, ich fand sie ganz, ganz toll. Und sie hat das einzig Logische gemacht, was man machen kann. Sie hat gesagt, oh, vielen Dank. Das finde ich so super. Und deswegen liebe ich meine Freundinnen.
Sehr schön. Jetzt hätte ich fast gedacht, es kann nicht noch schöner werden und es wurde doch noch schlimmer.
Ah, schlimmer geht immer.
Rosalie, vielen Dank.
Danke.
Alles Gute, bis
ganz
bald.
Mir sehr viel Freude gemacht. Tschüss.
Dankeschön.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.